schönen guten Nachmittag. Wir wollen anfangen, unseren Heiland loben und preisen und einfach in die Gegenwart Gottes hineingehen. Schalt ab. Die Chorleute haben fleißig schon gesungen. Jetzt müssen wir auch noch unser Teil tun und auch noch fleißig singen und den Herrn loben und preisen. So, wir gehen in die Gegenwart Gottes und preisen den Herrn. Mit was für einem Chorus fangen wir an? Preis sei Gott. Okay, lasst uns aufstehen und lasst uns den Herrn preisen. Preis sei Gott. Preisen ihn. Betet ihn an. Wir warten nicht, bis wir im Himmel sind, sondern der Lobpreis Gottes beginnt jetzt. Halleluja, Vater, ich lobe dich und danke dir und bete dich an, weil du würdig bist. Du hast uns deinen Sohn geschickt, Jesus Christus. Halleluja, der kam zu uns herab auf Erden und hat uns Gaben gebracht, hat uns beschenkt. Oh Vater, ich danke dir für diese große Gabe, Jesus, und für die größere Gabe, den Heiligen Geist. Anbetung sei dir, oh Herr. In den Himmelshöhen. Oh, wir loben und deshalb können wir dich preisen. Die großen Taten der Erlösung können wir verkündigen, denn du hast Großes an uns getan, durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus. Halleluja. Danke. Unsere liebe Schwester Gisela ist Oma geworden. Und wir möchten auch gleichzeitig, weil wir schon beim Kinderkriegen sind, unsere liebe russische Schwester, die sonst immer sonntags dort sitzt, ist heute auch ins Krankenhaus gekommen und kriegt auch ihr Baby und erwartet ihr Baby. Wir sollen für sie beten. Es ist ihr erstes Baby. Sie weiß nicht, wie das geht und was das gut wird. Es wird gut. Vater, ich danke dir, dass du auch unsere Schwester segnest, die jetzt auch in die Klinik hineingekommen ist. Und wir legen sie jetzt in deine Hände und auch das neue Baby, das geboren werden sollte. Amen. Amen. Wir singen weiter. Nur ihm gebührt der Lobpreis. Du bist groß, dir gebührt die Ehre. Und da sind wir schon mittendrin heute Nachmittag. Gib nur Gott die Ehre. Nicht den Menschen, nicht einer Organisation, nicht einer Idee, nicht einer Ideologie. Gott die Ehre. Soli Deo Gloria. Wir möchten Gott für alles danken und für alles preisen, ihn für alles anbeten. Dir gebührt die Ehre und du bist würdig. Heute Abend möchte ich dich herzlich einladen für die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Am Freitag um 19 Uhr, du kannst dich noch steigern. Freitag, du kannst noch was werden. Gott kann aus dir noch was machen. Also, Steigerung ist angesagt. Dann am Samstag um 11 Uhr ist Frauenbrunch. Das Thema ist die Würde der Frau. Also alle Schwestern sind herzlich eingeladen. Und denkt Fingerfood und so Kleinigkeiten mitzubringen. A little bit of heaven, ein kleines bisschen Himmel von zu Hause. Einfach komm und sei dabei. Dann am Samstagabend dürft ihr wiederkommen. Und das Thema wird sein, Gott will deine Stürme stillen. Und bestimmt hast du irgendwo einen Sturm, bestimmt hast du irgendwo eine Schwierigkeit, bestimmt hast du irgendwo ein Handicap. Gott will deine Stürme stillen. Und lass dich darauf ein, auf dieses große Abenteuer des Glaubens. Dann am Sonntag um 10 Uhr haben wir Gottesdienst, auf dich wartet ein Wunderleben. Und wir haben dann ab Mittwoch, den 15. Juli, bis zum Sonntag, den 19. Juli, jeweils um 19 Uhr Stephen Brooks hier. Das sind Heilungs- und Segnungstage. Und ich möchte dich auch da schon einladen. Jetzt schon sagst den Leuten weiter, da ist was Besonderes, da läuft was, da passiert was. Eine kleine Vorbemerkung. Es ist nicht am Dienstag, dass wir den 14. anfangen, sondern am Mittwoch, den 15. Und nachmittags um 16 Uhr ist dann kein Gottesdienst. Wir fangen mit dem Abendgottesdienst an. Wer noch zu der Gemeindefreizeit nach Neukalitz gehen möchte, ist herzlich eingeladen. Meldet euch an. Es ist wichtig, die Anmeldung, dass wir wissen, wie viele Plätze wir reservieren sollen, wie viele Betten wir beziehen sollen, wie viele Kopfkissen wir bereitstellen sollen und ob du Einzelzimmer oder Doppelzimmer haben möchtest. So, das hängt davon ab. Mach dich bereit und bist herzlich eingeladen, mit zu sein. Gib Gott die Ehre, das ist meine Botschaft. Preise Gott, wo du nur kannst. Bet ihn an. Und Gott will gelobt werden. Die Taten der Könige soll man verschweigen, heißt es in der Heiligen Schrift. Aber die Taten Gottes soll man überall verkündigen. Und die ersten Christen, erfüllt vom Heiligen Geist, sie priesen die großen Taten Gottes. Was waren die großen Taten Gottes? Er sandte Jesus. Er hat Jesus auferweckt. Er hat Jesus in den Himmel genommen. Und er hat den Heiligen Geist gesandt. Das sind die großen Taten Gottes. Und die sollten wir viel mehr preisen. Nicht irgendein Wunder. Da halten wir uns gar nicht groß auf, denn jeder erlebt Gott irgendwo in kleinen Dingen. Aber Gott die Ehre geben. Gib Gott, was Gott gehört, und dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gott gebührt Ehre, Anbetung. Gib dem Teufel, was dem Teufel gehört. Weißt du, das ist diese interessante Sache. Gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott gehört. Das ist eine ganz interessante Sache. Jesus wurde deswegen auch gekreuzigt. Das war also ein Anklagepunkt für Jesus. Gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott. Wir haben gehört, haben dann die Geistlichen gesagt. Wir haben gehört, er hat gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuer zahlen. Und genau, die haben es richtig gehört. Gib dem Kaiser, Jesus hat die Münze genommen und sagt, was ein Bild trägt das, des Kaisers. Dann gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott. Und weißt du, was man dem Kaiser geben sollte? Einen Tritt. Den rausschmeißen. Denn der hat ihn Kanaan, im gelobten Land, im Land Gottes, und Israel ist sein Land, das ist mein Land und meine Stadt, sagt der Herr, und so weiter, das ist mein Volk, und da hat nichts zu suchen da drin. Und ihn rausschmeißen. Und deshalb gib dem Teufel, was dem Teufel gehört, schmeiß ihn raus. Gib der Welt, was der Welt gehört. Gib den Ungläubigen, was den Ungläubigen gehört. Frag und mach dir Gedanken, was gehört den Ungläubigen. Gib den Armen, was den Armen gehört. Gib dem Räuber, was dem Räuber gehört. Also ich spitze jetzt ein bisschen zu. Wem nichts gehört, dem sollst du auch nichts geben. Geben, das ist ein Teil der Anbetung. Ich fand es ganz toll, die Beerdigung von Michael Jackson, als dann einer dieser Redner sagte, und der King of Pop muss jetzt vor dem König aller Könige seine Knie beugen. Ich fand es ganz toll. Gib die Ehre, wem die Ehre gebührt. Wenn du von Gott etwas empfängst, gib Gott es wieder als Danke schön zurück, schick das wieder zurück. Wenn du Zeugnis von Gott gibst, gib Gott dir die Ehre. Wenn du Gott ehrst, Gott ehrt dich. Jesus sagt, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Also das sind so Anbetungsobjekte. Wenn du Gott lobst und preist, dann sammelst du Schätze, die im Himmel sind. Unser wahrer Reichtum ist ein verborgener Reichtum, unsichtbarer Reichtum, das siehst du nicht. Kannst auch nicht messen. Du kannst die Gnade nicht wiegen. In Pfund, nicht Kilo, auch nicht Tonnen. Und kannst gar nicht messen. Also wir leben von unsichtbaren Segnungen, unsichtbaren Führungen, unsichtbaren Gnadengeschenken. Also unser Reichtum ist ein unsichtbarer Reichtum. Wie reich du bist, das weißt du gar nicht einmal. Was du auf dem Konto hast, bei Gott im Himmel. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, in der unsichtbaren Welt. Es gibt also eine verborgene Dimension unseres Lebens. Der wahre Mensch, du und ich, was du siehst, ist nur die Spitze des Eisberges. Von mir, mein Körper ist nur die Spitze des Eisberges, nur ein Drittel meines Daseins, wenigstens, also mindestens, ist die Spitze des Eisberges. Alles andere ist verborgen, ist der verborgene Mensch. Und das macht mein Leben aus. Und deshalb, mein verborgenes Leben soll Gott preisen. Gib Gott die Ehre. Deine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Deine wahre Anbetung findet im Verborgenen statt, nicht in der Öffentlichkeit. Der Körper, der kann ganz still und steif sein, und du preist Gott. Dennoch. Deine Verletzungen und deine Probleme sind auch im Verborgenen. Das, was du an Schmerz fühlst und erfährst, ist nichts anderes, was du im Verborgenen erlebst. Von Kindesbeinen an, früheste Jugend und so weiter. Und deshalb, Gott hat mir ein Stichwort gegeben, kaufe fleißig unsichtbare Dinge aus der unsichtbaren Welt. Aber wie macht man das? Und das ist Anbetung. Die Währung, damit du etwas von Gott bekommst, ist Anbetung. Bete den Herrn an, und je mehr du Gott anbetest, je mehr du preist, die Münze, wessen Bild trägt es, gibt dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott gehört. Und wenn du das zurückgibst, was Gott gehört, Ehre und Anbetung, dann kaufst du fleißig unsichtbare Dinge aus der unsichtbaren Welt. Mach dir Gedanken. Kaufe fleißig unsichtbare Dinge aus der unsichtbaren Welt. Was das alles heißt. Einige Dinge, die nur in der unsichtbaren Welt gibt. Und was dort zählt nicht das Materielle, das Greifbare, das Fassbare. Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Frag dich, was in der unsichtbaren Welt so richtig gefragt wird, was Gott zu vergeben hat in der unsichtbaren Dimension. Das Sichtbare vergeht, nur das Unsichtbare bleibt. Deshalb kauf also fleißig ein, auch in den Gottesdienst, und lass nichts entgehen, verspiele nichts, verplane nichts. Jede Stunde in der Gegenwart Gottes verlängert dein Leben um 1000 Tage. Deshalb sagt David, also ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn 1000. Also überleg einmal, wenn du 50 Tage im Gottesdienst warst im Jahr, hast du 50 mal 1000 Tage dein Leben verlängert. Du, dann lebst du am Schluss ewig, kein Wunder. Weil du ja unsichtbare Dinge kaufst. In jedem Gottesdienst bleibt irgendetwas zurück, bleibt etwas hängen, bleibt etwas für die Ewigkeit sitzen in deinem Leben. Das Geheimnis Gottes ist verborgen, verschleiert, verschlüsselt und Unbefugte kommen da nicht ran. Deshalb kauf aus der unsichtbaren Welt, und Gott hat etwas dir zu bieten heute. Gottes Wahrheiten sind heilig. Ich kann natürlich jetzt nicht alles auflisten, die Zeit würde nicht reichen, aber ich sage nur, kaufe Dinge, die nur drüben gibt und nur für drüben gelten. Weißt du, wenn jeder Hinz und Kunz, Müller und Meier an die Wahrheiten Gottes rankommen könnte, dann würden die Hacker rankommen, dann würden die Diebe rankommen, dann würden die Mörder rankommen. Deshalb sammelt euch Schätze, wo kein Dieb, keine Motte, kein Rost, niemand dahin kommt. Kaufe unsichtbare, verborgene Dinge aus der unsichtbaren Welt. Sammelt euch Schätze. Und deshalb, man sollte auch die Perlen nicht vor die Säue werfen. Warum? Wenn du sichtbare Dinge nur präsentierst und nur sichtbare Dinge an den Tag legst. Das Sichtbare kann dir jeder versauen, kritisieren, runterputzen. Erzähl nur einem ungläubigen Menschen, du, ich habe ein wunderbares Gefühl der Liebe Gottes in mir. Der sagt, blam, blam. Der wird dich nicht verklären. Weißt du, das bei denen stimmt es nicht, weil die ungläubigen Menschen können mit heiligen Dingen nichts anfangen. Die können mit unsichtbaren Dingen nichts anfangen. Ich glaube nur das, was ich sehe. Verstehst du, schon da sind sie blind und haben ein Brett vorm Kopf. Deshalb, du kannst mit ungläubigen Menschen nicht über geistliche Dinge reden. Am besten ist, du schweigst. Und zwar zuerst mal, bis du rausgekriegt hast, ist er gläubig oder ist er nicht gläubig. Sogar manche Gläubige sind ungläubig. Wegen ihres Unglaubens konnte überhaupt nichts in Nazareth wirken, unser Herr Jesus. Also du sollst mit deinen Perlen sehr sorgfältig umgehen. Das Göttliche offenbart sich immer, wenn du dich an Gott rannäherst und nur in der Gegenwart Gottes. Und das offenbart sich immer nicht in Klartext. Göttliche Wahrheiten wirst du nie in Klartext erfahren, sondern verschleiert, verpackt in Gleichnissen, in Symbolen, in der Bildersprache. Deshalb hat der Herr Jesus, wenn er vom Himmelreich sprach, nur in Gleichnissen gesprochen. Er vergleicht, das Himmelreich ist gleich und so weiter. Mit der Hochzeit natürlich das Größte und das Schönste, nicht mit der Beerdigung. Der Herr Jesus hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Komm und folge mir nach. Was wir hier sehen, ist auch nur Seitenverkehr. Wir sehen alles im Spiegel, sagt uns die Heilige Schrift. Auch die geistlichen Dinge. Und das meiste, alles, was du von Gott hast, ist versiegelt vom Heiligen Geist. Also verdeckt, verschlüsselt. Und wir können nie im Klartext an die Sache ran, sondern wir müssen zuerst mal würdig werden, um Gott zu begegnen. Und dann erst schenkt er geöffnete Augen und dergleichen. Vielen bleibt das Geistliche verschlossen, weil sie sich nur auf den Buchstaben konzentrieren, auf die Geschichte, auf die Theorie, auf die Überlieferung, auf die Prinzipien und Vorschriften und so weiter, nur auf das Äußerliche. Aber unser Gott ist viel größer als nur das Äußere. Das Innere ist viel größer. Deshalb, wir sollen Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, also verborgen. Wahrheit kannst du gar nicht definieren, was ist Wahrheit und was ist Geist. In Lukas Kapitel 17, Vers 20 sagt Jesus, das Reich Gottes ist gleich. Und dann erzählte unter anderem, nachdem er das vom Reich Gottes sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Gib Gott die Ehre, ist mein Thema. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man sehen kann und beobachten kann oder dass man sagen kann, hier ist es oder dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch und zwar verborgen. Das Reich Gottes also ist nicht sichtbar, sondern unsichtbar, unfassbar, definierbar. In Johannes 12, Vers 43, die Pharisäer, sie suchten die Ehre bei Menschen, aber nicht die Ehre bei Gott. Und das ist das Problem. Die suchten immer eine sichtbare Ehre, eine sichtbare Anerkennung, ein sichtbares Orden, einen sichtbaren Titel, etwas, was sichtbares, was greifbares. Die Ehre Gottes ist unsichtbar. Und wenn du Gott ehrst, wo ist er? Wo sitzt er? Und deshalb heißt es, wir sollen Gott suchen sogar, weil er nicht zu finden ist. Er hat sich versteckt, verborgen im Busch, in diesem brennenden Busch. Oder Gott hat sich oft so verkleinert im Baby, Baby Jesus. Und die Weisen kamen und sie beteten das Kind an. Musst vorstellen, sie haben in diesem Baby Jesus gesehen. Du brauchst geöffnete Augen, um Gott zu finden, Gott zu sehen, Gott zu begegnen und ihn anzubeten. Und deshalb, viele Menschen sind so oberflächlich. Wofür soll ich Gott danken? Was gibt er mir schon? Ich muss für mein Brot arbeiten oder für mein Essen. Ich muss für meine Miete arbeiten. Gibt mir Gott etwas? Und du, wenn du ganz ehrlich bist und aufrichtig, du wirst merken, wenn Gott dir die Gesundheit nicht geben würde, du könntest gar nicht arbeiten. Wenn Gott dir nicht eine offene Tür geben würde zum Arbeiten, du würdest gar kein Geld verdienen, du würdest heute arbeitslos rumsitzen. Und wenn Gott nicht dir Gnade schenken würde, du hättest heute keine Fähigkeit zu arbeiten, wenn du keinen Verstand hättest und vieles andere mehr. Es ist so wichtig, dass du den unsichtbaren Gott erkennst, dass er da ist. Und wozu soll ich am Tisch beten, hat mir jemand gesagt. Ich habe ja selbst gekocht, ich habe das alles gemacht. Das ist ja mein Verdienst, meine Arbeit. Wozu soll ich Gott danken? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Warum die meisten Menschen Gott gar nicht sehen, sie wollen Jesus nicht haben. Mir hat heute oder gestern eine Jüdin geschrieben, ich bin eine stolze Jüdin. Sie hat so einen Zettel, irgendjemand hat ihr so einen Zettel gegeben von meiner Vision, den Sohn aufnehmen, wer den Sohn aufnimmt und so weiter. Ich bin eine stolze Jüdin, ich brauche das nicht. Und deshalb haben die Juden bis heute noch eine Decke vor Augen, deshalb erkennen sie Jesus nicht, weil sie Jesus annehmen, eine stolze Jüdin. Wo wollen wir hinkommen? Verstehst du, weil wir stolz sind. Stolz ist ein großes Hindernis in der Anbetung. Ich bin eine stolze Jüdin. Ich brauche den Sohn nicht. Ich brauche diesen Jesus nicht. Und habe ich gesagt, gut, schicken Sie mir den Zettel zurück. Wenn Sie das nicht brauchen. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Denn wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Deshalb können die Juden Gott nie und nimmer erkennen. Die können noch so viel beten und noch so viel an der Klagemauer rumwackeln. Die werden Gott nie erkennen, denn Gott erkennt man nur über Jesus. Also es gibt Gott, der verborgen ist. Wer bist du? Wie heißt du? Die wissen bis heute noch nicht einmal, wie Gott heißt. Jahwe. Und dann buchstabieren sie, nehmen die Konsonanten raus. Vielleicht heißt es so oder so. Nein, ich bin der daseinende Gott. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Der hört Unerhörtes. Der kann fasten unglaubbar, was gar nicht fassbar ist. Wie viele Menschen, die wollen Jesus nicht haben, und alle, die Jesus nicht haben wollen, die bleiben blind, die bleiben taub, die bleiben lahm, die machen keine Fortschritte. Also der Schlüssel zur Anbetung Gottes ist Jesus, im Geist und in der Wahrheit. Und er sagt, ich bin die Wahrheit. Wer Menschen ehrt, und was es auch immer ist, ob jetzt Judaismus, ich bin eine stolze Jüdin, das hat mich fast umgehauen. Mit ihrer Religion. Ich bin eine gute Katholikin. Ich bin ein guter Protestant. Oder stolzer Protestant. Und das ist das Problem. Die Leute sind stolz auf Institutionen, auf Religionen, auf Weltanschauungen, auf Philosophien. Und deshalb kommen sie zu Gott nicht. Gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott gehört. Und ich könnte sagen, gib den Juden, was Juden gehört. Gib den Katholiken, was Katholiken gehört. Und gib Gott, was Gott gehört. Wer Menschen ehrt, kann Gott nicht ehren. Wer von Menschen geehrt wird, ich werde einige schockierende Dinge sagen und die werden dir helfen, die Wahrheit zu verstehen, damit du weiterkommst in deinem geistlichen Leben. Wer also Menschen ehrt, der kann nie Gott ehren. Wer also einen Pastor ehrt, einen Bruder ehrt, eine Schwester ehrt, wir sollen einander in Ehrerbietung zuvorkommen. Wir sollen in jedem das Geschäft Gottes sehen. Wir sollen in jedem das Werk Gottes sehen. Wir sollten die Gnade Gottes sehen und wir sollten für alles dankbar sein. Aber allein ihm die Ehre. Wer die Musik ehrt, wird Gott nie erleben. Der wird nie zu Gott hinkommen. Wer nur Politik ehrt und sagt, unsere Regierung, unser König, der wird Gott nie entdecken. Auch der King of Pop. muss seine Knie beugen vor dem König aller Könige. Ich fand es toll. Ich fand es toll. Man kann über den Mann denken, was man will. Wer das Sichtbare ehrt, kann das Unsichtbare nicht erleben und nicht empfangen. In der Bibel heißt es, Johannes 5, Vers 41 und Vers 44, so ein paar Gedanken ganz schnell nur. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Und wir wissen ja, als Jesus geboren wurde, die Engel kamen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Menschen, die Gott nicht ehren, haben keinen Frieden auf dieser Erde. Die können alles haben, aber keinen Frieden. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Und das heißt, Gott ehren, den unsichtbaren Ehren, den unfassbaren Ehren, diesen unbekannten Gott. Und ihr habt unwissend Gott geehrt, Ägypter, sagt Paulus, nicht der Ägypter, Griechen. Ihr habt den unbekannten Gott geehrt. Ihr habt gedacht, vielleicht haben wir einen vergessen, aber diesen einen, ihr habt ihn geehrt. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr Ehre voneinander empfangt und aber nicht die Ehre sucht, die von Gott kommt, eine stolze Jüdin. Wie könnt ihr, wenn die Pharisäer, die stehen an den Ecken und wollen gesehen werden, wie sie beten, das ist schon allein, wenn du betest, um nur von Menschen gesehen zu werden, vergiss es, dein Gebet ist für die Katz. Auch wenn es noch so schön formuliert ist, noch sich schön reimt als Vierzeiler, deine Gebete sind vergeblich. Wenn wir für Menschen beten, wenn du betest, bete zu Gott, bete Gott an und gar nicht. Wenn wir von Menschen geehrt werden wollen, können wir Gott nicht begegnen. Hier Johannes 5, 44. Oder Johannes 7, Vers 18. Wer in seinem eigenen Namen spricht, der sucht seine eigene Ehre. Also wir, ich, mein, unser. Weißt du, ich bin Gott dankbar für die Nationalität, wo ich gerade bin und wo ich mich bewege, aber Gott ist letztendlich der Herr aller Herren, der über allem steht und alles hat und alles besitzt und alles verwaltet. Hier heißt es weiter dann, was Jesus sagt, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig. Du kommst zu mir, sagt David zum Goliath, mit Waffen und Rüstung und Training und Bildung und Muskelkraft und Größe und was weiß ich. Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Und Goliath hat versagt, weil er in seinem Namen kam, in seiner Kraft kam, in seinen Fähigkeiten kam. Weißt du, wir brauchen das alles. Nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, jetzt, Bruder Matthäus jetzt sagt, wir müssen unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Nein, ich brauche meinen Verstand. Ich brauche meine Kraft. Ich brauche mein Training. Ich brauche meine Übung. Aber ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und wir müssen immer wieder sagen, Herr, hilf. Und in Johannes 8, Vers 50 sagt Jesus, ich bin nicht auf meine Ehre bedacht, ich suche nicht meine Ehre, obwohl er Sohn Gottes war. Hätte ruhig machen können, er hätte sich nicht versündigt, aber er sagt, ich suche meine Ehre nicht. In Vers 54 sagt er weiter dann, wenn ich selbst mich ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt. Weißt du, wir brauchen unsere Anerkennung von Gott. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. In Johannes 4, 9, Vers 24, zuerst mal ein paar Bibelstellen, nachher gebe ich auch einige gute Gedanken weiter. Johannes 9, Vers 24, da riefen die Pharisäer den Mann, den Blinden, den dort geheilt wurde, der blind geboren war, zum zweiten Mal und forderten ihn auf, gib Gott die Ehre. Und wir wissen, sagen die dann die Pharisäer, dass dieser Mann ein Sünder ist, dieser Jesus von Nazareth. Doch der Geheilte antwortete, ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und dass ich jetzt sehen kann. Interessant ist diese Stelle, gib Gott die Ehre, nicht dem Mann Jesus da, dem Nazarener. Weißt du kannst Gott nicht anbeten auf Befehl. Du kannst Gott nicht ehren auf Befehl. Gib Gott die Ehre. Das wäre fantastisch, wenn man so auf Befehl 3, 4 und dann setzen wir ein mit Gottes Lob. Geht nicht. Du musst nicht ehren, wenn die Menschen bestimmen, den du ehren solltest. Gib Gott die Ehre. Es ist interessant, auch der König Saul, als er versagte, sagte Samuel, hör mal, ich habe Fehler gemacht. Ich habe nicht dem Heiligen Geist gehorcht. Aber ehre mich vor dem Volk. Ehre mich vor den Menschen und sag, das ist der König, den Gott begnadigt hat, Gott von Gottes Gnaden. Ehre mich vor dem Volk. Du kannst niemand, und ich finde es ganz schrecklich, grausam und hässlich Gott gegenüber, wenn wir Menschen ehren, wenn sie was geleistet haben. Weißt du, manchmal wird in Schwachheit gesät und es steht in Kraft auf. Und wir müssen nicht achten auf den Perfektionismus und wie perfekt eine Sache ist. Es muss von Herzen kommen, denn das geht dann zum Herzen Gottes. Aber wenn wir applaudieren auf Leute, wunderbar, herrlich und so weiter, dann verehren wir Menschen und nicht Gott. Und der Mann, der das gemacht hat, hat seinen Lohn dahin. Sein Lohn ist dahin. Der kriegt nichts mehr von Gott. Denn du kannst nur einmal geehrt werden, entweder von Gott oder von Menschen. Und wenn du von Menschen geehrt worden bist, ist dein Lohn dahin. Und die Bibel sagt, ihr Lohn ist dahin, wenn ihr Ehre voneinander nehmt und einander rühmt und so weiter. Und jetzt kommt Pastor sowieso und jetzt kommt sowieso. Und wenn all diese Leute geehrt werden nacheinander, die haben ihren Lohn dahin. Die brauchen gar nicht mehr weiterquasseln. Es ist so wichtig, Gott als Nummer eins zu haben. Gib Gott, was Gott gehört, und den Menschen, was Menschen gehört, und dem Teufel, was Teufel gehört, und Gott, was Gott gehört. Gottes Herrlichkeit ist verborgen. Und die kann man nicht vorschreiben. Jetzt ehre Gott. Welchen Gott soll er da ehren? Die Herrlichkeit Gottes ist den Menschen verborgen. Moses musste eine Decke tragen von der Herrlichkeit Gottes. Er war so voll von der Herrlichkeit Gottes, er war in der Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt, hier ist mehr als Moses, als Tempel, als Altar. Ehre die Kirche, ehre die Religion deiner Väter, ehre die Tradition. Das ist alles Menschenwerk. Ehre deine Abstammung. Oh, guck mal, da hat blaues Blut in seine Adern. Da musst du nur Tinte trinken. Und dann hat er auch blaues Blut. Johannes der Täufer war der Größte, der von allen Frauen geboren wurde, bis Jesus. Und er sagt, er ist der Kleinste sogar im Himmelreich. Johannes ist der Größte, bis Jesus, und dann nach Jesus. Wer nach Jesus kommt, ist größer. Und Jesus war größer als Johannes. Und dann sagt Johannes der Täufer, und das ist so schön, finde ich, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist also, der Größte gibt dem, der nach ihm kommt, die Ehre. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Wegen Jesus abnehmen. Und ich denke, wir sollten lernen, Gott die Ehre zu geben. Gib nur Gott die Ehre. Menschen kommen manchmal in Gottesdiensten, um nur Menschen zu ehren, um Menschen gefällig zu werden. Und als Jesus den Lazarus auferweckte, da kamen viele, nicht um Jesus zu hören, sondern Lazarus, wie war es 3 Tage tot sein, diese jenseitige Erfahrung. Weißt du, es ist schön, wenn wir so Evangelisationsprojekte haben und sagen, wir können Leute einladen. Er war tot. Nicht nur 90 Minuten im Himmel, nein, er war 3 Tage schon tot. Wie war Lazarus? Die Juden kamen, um Lazarus zu sehen. Und Jesus sagt, dieser Tod von Lazarus, Johannes Kapitel 11, Vers 38, ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes. Sogar ein Sterben kann zur Ehre Gottes sein. Eine Krankheit, und jetzt werde ich noch ein bisschen ausführlicher als Pfingstler und Charismatiker. Sogar eine Krankheit kann zur Ehre Gottes sein. Sogar Probleme können zur Ehre Gottes sein. Diese Krankheit ist nicht, oder der Tod ist zur Ehre Gottes. Und es sollte alles soli deo gloria, allein Gott zu Ehren dienen. Das müssen wir begreifen. Dem unsichtbaren Gott, alles zu seiner Ehre. In 1. Korinther 10, Vers 31 sagt Paulus, so tut nun alles zur Ehre Gottes. Ob ihr esst oder trinkt oder schläft oder was ihr auch macht, zur Ehre Gottes. Sogar schlafen, zur Ehre Gottes. Und da werden verschiedene Dinge aufgezählt in 1. Korinther 10, so tut alles zur Ehre Gottes. Wie kann man zur Ehre Gottes essen? Oder zur Ehre Gottes trinken? Wenn du weißt, der Bruder hat Probleme mit Alkohol, dann würde ich nur Selters trinken. Wenn du weißt, also der ist ein Vegetarier und der mag kein Fleisch, dann würde ich ihm, um ihn nicht zu verletzen, aus Liebe zu ihm, würde ich kein Fleisch essen. Oder warum wir Abendmahl nur mit Traubensaft feiern? Ich würde Abendmahl normalerweise mit Wein feiern. Aber wir haben so viele Geschwister, die mit Alkohol Probleme hatten. Und aus Liebe zu den Alkoholikern, ehemaligen Alkoholikern, feiern wir das Abendmahl nur mit Saft. Und normalerweise würde Wein richtig sein. Aber wir tun das aus Liebe zu den ehemaligen Alkoholikern. Da hilft nur ein Tropfen manchmal und die sind rückfällig. Und ich habe das erlebt. Und du glaubst gar nicht, wie schlimm das ist. Ich habe einen Mann bei mir in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, der war sogar Missionar in Brasilien und er war clean. Für Jahre. Und dann macht mein Bruder, mein leiblicher Bruder, macht ein Käsefondue und dann Alkohol rein und er isst und er geht runter und da kommt der Teufel über ihn, er geht in die nächste Kneipe und sauft sich so voll, dass er sogar Alkoholvergiftung kriegt und mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Das hat mir so ein Zeichen gegeben. Zur Ehre Gottes, aus Liebe zu den Verlorenen sollten wir auf bestimmte Sachen verzichten. Das ist zur Ehre Gottes. Nicht, dass du jetzt schmatzt und frisst und saufst. Nein, du kannst alles machen, aber ist das alles zur Ehre Gottes? Ob wir essen oder trinken, soll Gott verherrlichen. Und das zeigt sich, ob du das auch verzichten kannst, teilen kannst oder auch magere Kost nehmen kannst. Zur Ehre Gottes. Alles, was ihr tut, zur Verherrlichung Gottes. Man kann alles tun, entweder zu seiner Ehre, auch das Fasten. Weißt du, wenn jemand mit dem Fasten sich angibt und sagt, guck mal, ich mache das und wir tun das, um sich selbst zu profilieren oder zur Ehre Gottes, um Gott zu suchen und Gott zu finden. Alles kann also so oder so missbraucht werden. Man kann das Richtige sagen, aber im falschen Geist. Und aus dem falschen Geist und falschen Motiven handeln. Die Frage ist, was sind die Motive? Und deshalb, Gott wird angebetet mit den Motiven. Was sind meine Motive für meine Anbetung? Weißt du, wir haben einen Bruder, nicht hier, aber in meiner Gemeinde habe ich mal einen Prediger gehabt. Weißt du, der hat immer ganz vorne, da kam er rein, kam zu spät, kniet sich hin und betet eine ganze Weile. Und die Geschwister denken, Mensch, guck mal, das ist so ein frommer Bruder. Bruder Matthäus kniet sich nicht hin zum Beten, aber der macht das. Und weißt du, nur um fromm zu sein, also Schein eines gottseligen Wesens. Ich bete zu Hause, ich muss nicht vorne hinknien. Wenn ich zu Hause nicht gebete, dann brauche ich nachher mich auch nicht mehr so als Scheinheiliger vorne mich hinzuknien und zu beten. Aber alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. So öffentlich gesehen zu sagen, guck mal, wie geistlich der ist. Der kommt in eine Versammlung, der kniet sich gleich hin, bekreuzigt sich und was weiß ich. Ist das zur Ehre Gottes oder zur Ehre der Menschen? Damit du gesehen wirst und sagen, guck mal, das ist so ein Frommer. Aber zu Hause, und ich denke nur, wir haben drüben da so Rumänen gehabt. Dann hat er gebetet und war kaum draußen, Gottesdienst war kaum zu Ende, hat er seine Frau verdroschen. Und dass wir sagen müssen, Bruder, das ist nicht richtig. Du darfst deine Frau nicht schlagen, nur weil die nicht spurt. Weil bei euch das in Rumänien so gang und gäbe ist. Verstehst du, was nützt das ganze fromme Theater? Und das ist frommes Theater. Es ist nicht zur Ehre Gottes. Die Menschen gucken zu, ob das sich richtig verhält. Sie prüfen das. Als der Geist von Saul gewichen ist, der Geist Gottes, ehre mich vor den Menschen. Sag ein gutes Wort für mich. Mach Reklame für mich. Oder geh auf einen Werbefeldzug. Gott nicht gehorchen, aber dann von Gott geehrt zu werden. Das ist paradox. Und viele leben so ein verlogenes Leben. Leider. Da nützt die ganze Anbetung nichts, wenn du ein verlogenes Leben lebst. Das, was du zu Hause bist, im Verborgenen bist, im Stillen bist, das soll es auch draußen sein. Und wenn drin nichts ist, muss auch draußen nicht da was darstellen. Ich kenne Leute, und ich rede aus Erfahrung, ich bin 40 Jahre Pastor und bin mit allen Wassern gewaschen und habe schon alles Mögliche gesehen. Und so weiter. Da gibt es Leute, die reden, also ich bin mal mit Geschwistern also irgendwo hingekommen und da habe ich gedacht, Mensch, guck mal, der betet wie der liebe Gott. Und spricht so in Vollmacht und so weiter. Und als ich dann sein Leben mal ein bisschen näher angeguckt habe, war ein Feigling, ein Waschlappen, ein Versager. Aber weißt du, man überspielt etwas. Mit frommen Worten kann man was überspielen. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Und hör auf zu überspielen, was du gar nicht bist. Viele wundern sich, plötzlich stimmt es bei mir was nicht. Ich lese doch die Bibel, ich tue alles, was gesagt wird und es passiert genau das Gegenteil. Warum? Weil dein Leben, dein verborgenes Leben mit dem sichtbaren Leben nicht übereinstimmt und umgekehrt. Ein Lügengeist ging vom Herrn aus. Steht in der Bibel. Erschreckt mich. 1. Könige 22, Vers 21 und 22. Ein Lügengeist. Ein betörender Geist. 2. Chroniker 18, 21. Also vom Herrn ging ein Lügengeist aus. Die meisten wissen gar nicht, dass sogar von Gott ein Lügengeist ausgeht. Wenn dein Leben mit Gott nicht stimmt, geht von Gott aus ein Lügengeist aus. Das ist alles paradox. Wer Gott nicht ehrt, der bekommt kräftige Irrtümer. Und die meisten Leute denken in Römer 1, das ist für die Schwulen und Lesben was. Nein, 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 da ist überhaupt keine Rede von Schwulen und Lesben. Natürlich kannst du darauf verwenden, aber die meisten verwenden das unbewussterweise für die Schwulen und Lesben. Aber das hat mit Christen was zu tun. Der Brief an die Römer ist an Gläubige geschrieben worden. Und da heißt es in Römer 1, 21, denn sie haben Gott erkannt. Sie haben Gott erkannt. Und ich sage nochmal, sie haben Gott erkannt. Das sind nicht Unwissende und Blöde und Narren und Desinformierte. Sie haben Gott erkannt. Ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Wenn du Gott weißt, das ist von Gott, was jetzt passiert ist. Gott hat es geschickt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, was es auch immer sei. Und du dankst nicht dafür. Machst du genau die gleiche Sünde, die du denen Schwulen und Lesben in die Schuhe schieben möchtest. Und sie haben Gott nicht gedankt, Römer 1, 21. So verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verstockt. Gott ehren ist einfach Gott danken. Wenn wir Gott nicht danken, und zwar für jede Lappalie, wir sollten Gott für jede Kleinigkeit danken. Ich habe mich angewöhnt zu sagen, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Muss ich aufpassen, dass es nicht zur Gewohnheit wird und krankhaft. Aber immer wieder danke Herr, so in meinem Herzen, ich muss gar nicht laut sagen, aber danke Herr. Für diese und jene, für Kleinigkeit und sogar Lappalien. Wir sollten Gott für die Lappalien anfangen zu danken. Ich habe festgestellt, Depressionen kommen, wenn wir Gott nicht ehren. Ganz einfach. Ich kann Depressionen heute ganz schnell heilen. Fang an, Gott zu danken für das, was du hast. Und wenn du nichts hast, danke für Jesus, danke für den Heiligen Geist, danke für die Geschwister, danke für die Gemeinde, danke für die Bibel, danke, dass du leben darfst. Fang an, für die Lappalien zu danken. Depression kommt plötzlich durch Minderwertigkeit. Ich bin nichts, kann nichts, werde nichts und so weiter, schaffe nichts. Unzufriedenheit kommt, wenn du aufhörst, Gott zu ehren, Gott zu danken. Sie haben Gott nicht gedankt. Sie haben erkannt, sie haben gewusst, das ist gut, aber sie haben Gott nicht gedankt. Traurigkeit kommt, indem du dich mit anderen vergleichst. Und wenn du dich mit anderen vergleichst, schneidest du immer den Kürzeren. Nimmst immer den Kürzeren. Fang an, Gott zu danken. Danke, Herr, dass du mich 1,50 Meter gemacht hast. Im Himmel werde ich noch wachsen. Oder was weiß ich. Danke Gott für die Kleinigkeit. Traurigkeit kommt also, wenn wir Gott nicht ehren. Dieser Asaf, eigentlich ein Musiker, ein Betungsleiter und so weiter, der verfiel in Depressionen und sagte, guck mal, wie geht's doch den Gottlosen so gut? Die haben alles. Die gehen jedes Jahr paar Mal in Urlaub. Die haben da eine Ranch und dort haben sie eine Eigentumswohnung. Und in Mallorca haben sie auch noch da irgendwo so ein Häuschen und was weiß ich, eine Wohnung. Guck mal, wie geht's doch den Gottlosen so gut? Und ich verzweifelte. Deine Verzweiflung kommt, weil du auf die Gottlosen zu viel schaust und zu wenig auf Gott. Fang an, auf Gott zu schauen und nicht auf die Gottlosen. Und ich verzweifelte und verzagte, bis dass ich ging ins Heiligtum. Bis ich wieder in eine Betung kam und sagte nur noch, Herr, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Zweifel kommen, wenn du Gott nicht ehrst. Dann stellst du überall ein Fragezeichen. Warum gerade mich und warum gerade mir und warum gerade uns und warum nicht gerade und was weiß ich. Anfechtungen kommen, wenn du Gott nicht ehrst. Und deshalb ist, was der Teufel wollte von Jesus, bet mich an. Dann kriegst du alles. Bet mich an. Alles, was Gott nicht verherrlicht, führt zum Teufel. Und jedes Mal, wenn du Gott nicht verherrlichst in einer Situation, die Gott dir in den Weg stellt und Gott nicht dankst, der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, der Name des Herrn sei gepriesen, dann kommt der Teufel und kassiert es. Der wartet nur darauf, dass du fluchst, dass du deinem Gott absagst. Alles, was Gott nicht verherrlicht, führt zum Teufel, zum Antichristen und landet in der Sünde. Und du fängst an zu rebellieren. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Und dann wunderst du dich, wo bin ich jetzt hingeraten? Und leider Pein, dann kommen Schmerzen aller möglichen aller Art. Am falschen Ort, ich denke nur an diesen Mann, ich leide Pein. Hier, ich leide Pein. Und schick den Lazarus ganz schnell runter, dass meine Brüder nicht dorthin kommen. Weißt du aber, der Herr sagt in dem Gleichnis, ja, Moses und die Propheten, lass die hören. Komm, wenn der die nicht hört, wenn er sich nach dem Wort Gottes nicht richtet, du musst dich nach dem Wort Gottes richten. Und zwar, deine Anbetung, dein Lebensstil muss dem Wort Gottes entsprechen. Und dem Wort Gottes gemäß ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das Erste. Du sollst, und da versündigen sich die meisten Leute, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Diensthause Ägyptens herausgeführt hat. Ich bin der Herr. Und du sollst den Namen des Herrn heiligen. Und dann, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Wenn du den Namen Gottes nicht heiligst und Gott nicht ehrst und Gott nicht das gibst, was ihm zusteht, Ehre, Anbetung, Hingabe, Liebe, Treue, dann wirst du dich wundern, was dann alles so kommt. Kommt die Sklaverei wieder, kommt die Gefangenschaft wieder. Lass sie dieselben hören. Du musst nicht auf Zeichen und Wunder achten und sagen, ja, wenn was Großes passieren würde, wenn ein Toter auferstehen würde, da würde sofort alles Gott die Ehre geben. Glaub doch nicht. Wie viele Tote sind schon auferstanden oder wieder erweckt worden? Zeichen und Wunder folgen uns. Zeichen und Wunder gehen uns nicht voran. Ich renne nicht hinter den Zeichen und Wundern. Wo ist ein Kranker geheilt? Wo ist ein Toter auferstanden? Wo ist eine Million vom Himmel gefallen? Oder sonst was? Nein, ich brauche diese Zeichen nicht. Aber wenn ich Gott folge, die Zeichen folgen mir nach. Die Zeichen folgen mir nach. Und deshalb ist es, ich muss zuerst Gott folgen, Gott ehren, Gott anbeten. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Damit beginnt unsere Erlösung. Damit hat Jesus die Erlösung eingeläutet und eingeleitet. Deswegen ist er angezeigt worden, weil gib dem Kaiser was Kaiser, schmeiß den Kaiser raus. Das war indirekt. Wir haben es gehört. Er hätte gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuer zahlen. Die haben es gehört. Aber die römischen Soldaten, die dort standen, naja, lass es, das sagt doch was, das sagt doch nichts Negatives. Gib dem Kaiser was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Das ist dafür den Kaiser. Wir müssen also Jesus folgen und nicht den sensationellen Meldungen. Weißt du, wenn wir Zeichen und Wunder nachfolgen, bitte nicht erschrecken, was ich jetzt sage. Zeichen und Wunder, die folgen uns nach. Aber wenn du anfängst, Zeichen und Wunder nachzufolgen, kommst du in des Teufels Küche. Soll ich dir sagen, warum Zeichen und Wunder da sind? Damit Gott ein Wunder tun kann. Weißt du, wer hat die verursacht? Das Elend, die Krankheit, den Tod, den Mangel, die Verluste? Der Teufel. Also wir landen beim Teufel, wenn wir nur hinter den Zeichen und Wundern nachlaufen. Denn er ist der Urheber. Jesus kam, um die Menschen zu befreien, zu erlösen, die vom Satan überwältigt worden sind. Aber wenn du Jesus nachfolgst, wird dem Teufel das Handwerk gelegt. Schmeißt du den Teufel raus. Herr, wo bist du zur Herberge? Haben die Leute gefragt. Die wollten wissen, wo der Herr ist. Du musst Gott suchen und nicht Zeichen und Wunder. Und es ist das Erstaunliche, die Juden und Israel fragten, gib uns ein Zeichen, damit wir wissen, was ist unser Zeichen. Und weißt du, was für ein Zeichen Gott dem Volke Israel gab? Das Zeichen des Jona. Man schmeißt euch raus, ein Fisch verschlingt euch und ein Fisch bringt euch da zurück, wo ihr hingehört. Und ihr geht dorthin, wo ich wollte, dass ihr hingeht, nach Ninive. Oder wo du wolltest, dass du hingehst, nach Ninive. Du siehst also Zeichen, Jesus gibt kein Zeichen als das Zeichen von Jona, vom Fisch hier. Satan wollte immer ein Zeichen haben. Mach die Steine zu Brot, dann kann ich an dich glauben. Nein. Oder spring herab vom Turm, demonstriere, zeig deine Vollmacht, zeig, dass Gott mit dir ist. Du musst niemand beweisen, dass du Kind Gottes bist. Du weißt, was du bist. Ich muss niemand beweisen, dass ich Johannes Matthäus bin. Ich bin Johannes Matthäus und ich werde auch bleiben als Johannes Matthäus. Es sei denn, ich taufe mich um. Und so weiter. Du weißt, was du bist. Und du musst niemand beweisen. Und genau das ist es, was der Teufel möchte, dass du jemand beweist. Ich bin ein Heiliger. Wir sind Heilige durch das Blut Jesu Christi, wir sind Heilige durch die Taufe, wir sind Heilige durch den Heiligen Geist. Ich muss niemand beweisen, dass ich ein Heiliger bin. Oder dass ich besonders geistlich bin, dass ich jetzt hinknie und demonstriere der ganzen Gemeinde, guck mal, wie fromm ich bin. Entweder bin ich fromm oder bin ich nicht. Und ich muss niemand was demonstrieren. Aber du siehst, wenn ihr den Menschen etwas demonstrieren wollt, könnt ihr bei Gott nichts erreichen. Bei Menschen. Also wo willst du deine Ehre haben, bei Gott oder den Menschen? Was ist dir lieber? Oder fall nieder und bet mich an. Für den Teufel sind Zeichen und für die sichtbare Welt, für die materialistische Welt, für die Völker draußen, Zeichen sind so wichtig. Und er kann sich nur an Zeichen halten. Das alles ist mehr oder weniger an die Symbole gebunden heutzutage. Die Symbole sind in der okkulten Welt sehr wichtig. Egal was es ist. Sehr wichtig. Im Religiösen alles nur Symbole. Nein, wir brauchen keine Symbole. Wir brauchen nicht einmal Symbole. Wahre Gläubige brauchen überhaupt nichts. Die brauchen kein Kreuz. Die brauchen keine Bekreuzigung. Die brauchen eigentlich gar nichts. Weißt du, mit Kranken mit Öl zu salben, ist nur ein Zeichen für Schwache im Glauben. Das heißt nicht, ist halt kein Zeichen für Stärke im Glauben, damit er endlich glauben kann, Mensch, Kind, der Herr ist da, was willst denn du? Siehst du, Krankensalbung mit Öl ist nichts anderes als nur für Ungläubige. Die Handauflegung. Ich komme auf einen Punkt, was Gott mir gezeigt hat, bin nicht fertig. Weißt du, wir suchen Zeichen, Symbole. Oder ich kenne Pfingstler, wenn da Power war und schon am Boden lagst und so weiter, auf dein Angesicht lagst oder auf dem Boden dich gewälzt hast, das war der Herr. Wir brauchen, Kinder Gottes, wir brauchen für die Anbetung Gottes, zur Ehre Gottes, keine äußeren Zeichen. Ich brauche keine Kirche, ich brauche kein Gebäude, ich brauche kein Kreuz, ich brauche keinen Stuhl, ich brauche keinen Tisch, ich brauche gar nichts. Denn Gott wohnt im Herzen. Christus in euch. Aber warte, ich bin noch nicht fertig. Weißt du, der Teufel möchte immer so Erscheinungen haben, Lichterscheinungen. Oh, ich habe ein Licht über dich gesehen. Weißt du, du musst nur den Scheinwerfer richtig einstellen. Oder ich habe hier einen Evangelisten, einen großen, bekannten Evangelisten, der sogar auch in Berlin schon ein paar Mal war. Weißt du, in einer großen Halle, dann sagt er dem Hausmeister, weißt du, ich lasse die Leute die Hände hochheben und wenn die Hände hochheben, dann schalte die Lüftung, dass sie spüren, den Fingern kribbeln. Und dann sage ich, dann hat er gesagt, das Heilige Geist, das ist Bluff, satanischer Bluff. Du brauchst keine Zeichen, um Gott zu begegnen. Aber du weißt, nachdem du mit Gott geredet hast, der Herr ist bei mir gewesen. Im Vorbeigehen. Ich habe Gott erlebt. Für mich ist zum Beispiel Umfallen, wenn man mit jemandem betet. Ich glaube, wenn Menschen Gott begegnen, dass sie vielleicht umhaut. Und es haut jeden Sünder, muss jeden Sünder umhauen, wenn es Gott begegnet. Aber dann als ein besonderes Zeichen der Gnade Gottes zu sehen, dass sich umfällt. Ich kenne Gemeinden hier in Berlin, dann gehen sie durch die Reihe und fallen wie die Mehlsäcke um und denken, der Herr war da. Und wenn bei jemand nicht umgefallen ist, der hat keine Salbung. Ich habe Evangelisten gehört, die haben zuerst mal den Raum so verdichtet, die Atmosphäre so verdichtet und gesagt, wisst ihr seid von Gott erst angerührt, wenn ihr umgefallen seid. Soll ich euch sagen, was das ist? Lüge Satans. Lüge Satans, tut mir leid, wenn es bei dir auch am falschen Platz ankommt. Für mich ist Umfallen kein positives Zeichen von Gott. Gesunde, normale Menschen fallen nicht um. Nur Schwache, Kranke fallen um. Wer umfällt, der gibt der Schwäche oder Krankheit Recht. Der Armut, der Geist, der Geistlosigkeit, der verherrlicht das Negative. Hört mir zu gut. Passivität ist kein Zeichen von Stärke. Wenn ich nachher die Leute frage, wenn die nachher aufstehen, was hast du erlebt? Nix. Verstehst du, warum denn das Umfallen, diesen Bluff? Auf dem Boden liegen ist kein Zeichen von Stärke. Nur Kranke, Schwache, Elende, Epileptiker oder was weiß ich, die liegen flach am Boden. Die fallen nieder und beten Satan an und dann legen sie auf dem Kopf und atmen die ganzen Geister, die in der Luft herrschen, ein. Gott schmeißt niemand um, Leute. Im Gegenteil, Jesus sagt, steh auf, bringt auf die Beine. Das ist aber total anders. Gott stellt uns auf die Füße und nicht auf den Kopf. Es gibt auf dem Boden Fallen und Liegen, ich weiß es und ich gebe zu. Und Daniel lag wie Toter vor dem Herrn. So etwas gibt es, aber das ist eine Sache meines Herzens. Wenn die Herrlichkeit so groß ist, dass du nicht mehr stehen kannst. Johannes fiel wie ein Toter vor dem Angesicht des Herrn. Paulus fiel zu Boden und der Herr begegnete ihm. Und da gab es eine Veränderung. Geschwister, ich glaube an die Veränderung, wenn Leute hinfallen und aufstehen und sagen, ich bin eine neue Kreatur. Das kann sein. Es kann sein, also ich möchte das dahingestellt haben, aber wenn es gesucht wird, dieses Umfallen, nur das Umfallen gesucht wird und nicht der Herr gesucht wird, dann wird der Teufel gesucht. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Und wenn du merkst, dass nichts passiert, das war nichts anderes als nur frommes Spielchen, frommes Theater, du gibst Satan die Ehre. Und dann steigt der Teufel in die nächste Etage rauf, die untere Verläste. Guck mal, Pastor Matthäus hat so eine Vollmacht, der muss nur Kreuzchen machen und der fliegt schon um. Und genau das ist, was der Teufel möchte, dass der Menschen verherrlicht werden und nicht mehr Gott verherrlicht wird. In aller Liebe. Und der Teufel möchte, dass du den Diener Gottes anhimmelst, als halben Götzen draus machst. Und der kriegt nachher große Probleme womöglich, wegen dir, weil du den anhimmelst und der dir nicht rechtzeitig eine Ohrfeige gibt. Und sagt, lass los, bet nicht Menschen an, bet nicht mich nicht an, bete Gott an. Ich bin auch nur ein Mensch. Sogar Engel haben nicht einmal Anbetung angenommen. Die haben gesagt, bet mich nicht an. Johannes auf der Insel, als hier die Vision in Patmos hatte. Paulus gibt Kennzeichen von einem falschen Geist. Und in 1. Korinther 12, Vers 2, da ist so ein kleiner Hinweis, dass man unwiderstehlich hin und her gerissen wird. Das ganze Zittern und Flattern. Weißt du, wir sind begnadigt von Gott. Wir sind Kinder Gottes und wir folgen nicht stummen Götzen. Wir fallen nicht rücklings. Rücklings fallen ist sowieso etwas ganz Gefährliches. Benny Hinn musste ganz große Prozesse bezahlen, weil Leute nach hinten gefallen sind und sich fast das Genick gebrochen haben. Wenn die Gnade Gottes so stark ist und einer nach hinten fällt, dann soll auch der liebe Gott bewahren, dass er sich nicht Genick bricht, weil er sich den Kopf spaltet. Dann nachher, die Leute stehen schon da und warten hinten und empfangen dann, wenn es nach hinten fällt. In aller Liebe. Gebt Gott die Ehre und sucht den Herrn und nicht die stummen Götzen und Dämonen. In der Bibel ist fremd dieses Hinfallen ist meistens mit Gericht zu tun. Jesaja 28, 13. Eli, als er nach Hause kam, die Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes ist dahin gestohlen worden. Ichabod, dann fiel er rücklings und war tot. Jetzt bist du erschrocken. Das ist gut so. Denn der Schuss geht nach hinten. Wenn wir Gott nicht die Ehre geben, geht der Schuss nach hinten. Passiert nichts. Genau das Gegenteil wird der Fall. Weißt du, die Worte mögen richtig sein. Das Thema stimmt, aber das Ziel ist verfehlt. Das Ziel ist verfehlt. Falscher Geist steckt dahin. Die Buchstaben sind alle richtig, aber der Geist. Man redet von einer neuen Generation von Gläubigen, mit übernatürlichen Kräften ausgestattet heutzutage. Diese neue Armee, die kommt, die allen Widerstand gegen das Evangelium überwindet und schließlich alle Nationen unterwerfen. Und das Gegenteil ist bei den Christen der Fall. Das Gegenteil ist bei den Christen der Fall. Statt dieser Elite herrscht, wo diese Elite da ist, herrscht Chaos, Ehebruch, Hurerei, gehen Familien auseinander. Nichts von diesem Triumphalen. Weißt du, das, was drin ist, das kann nur rauskommen. Und wenn wir Gott die Ehre geben, passieren diese Dinge nicht. Denn wir gehen in Verborgene, reden mit dem Herrn und wir unterwerfen keine Nation. Wenn du die Bibel aufrichtig liest in der Endzeit, wird der Abfall kommen. Wird die Ungerechtigkeit kommen. Wird die Lieblosigkeit kommen. Und so weiter. Wird dass sogar keiner mehr selig werden wird. So schlimm wird es werden. Von wegen dann alle Nationen werden unterworfen. Leute, ihr müsst aufpassen, was ihr für Evangelium hört. Viele hören sehr viel Quatsch zusammen. Die Joels Armee, aber von der ist nichts mehr viel übrig. Und ich denke hier ganz besonders Paul Chain, der hat es prophezeit, diese Joels Armee, die kommt und da gibt es Bücher sogar auf dem Büchermarkt und die manche Verlage, da leben davon, guten Tag. Aber Paul Chain war 17 Jahre schwul und es hat sich nachher geoutet und kam es raus. Und gerade dieser Paul Chain, der 17 Jahre lang Leute ordiniert hat, Rick Joyner, Mike Bickle und Bob Jones und Ted Hadgards, hat sie alle ordiniert und es ist ihr Vater, nennen diese Leute. Rick Scheuner, das ist ihr Vater. Denn wenn ich etwas empfange und ihm weitergebe, das gibt der nachher der nächsten Generation weiter. Diese Joels Armee. Wenn der 17 Jahre lang schwul sein kann und keiner deckt es auf, und die meisten wussten aber aus dem engsten Kreis. Aber es ergab diesen Geist weiter, sogar dem Ted Bentley. Gab diesen Geist weiter. Und wir wundern uns, alle, die dann nach Florida gereist sind, die kommen mit einem negativen Touch zurück. Kannst nicht erklären, was es ist, aber es ist was. Und da wird nicht Gott die Ehre gegeben, sondern einem Menschen, der sich dann tätowieren lässt, total unbiblisch auf der anderen Seite. Aber dann, man ehrt den Menschen, man geht wegen dem Menschen hin, man fährt zu dem Menschen hin und man geht nicht Gott zu suchen. Er ist nicht in der Wüste, er ist nicht auf dem See, er ist nicht da und er ist nicht auf dem Berg, er ist in der Kammer und ist nicht einmal da, er ist in dir, Christus in dir. Also wenn du Gott finden möchtest, Gott dir ehren möchtest, schau nach innen, verändere dein geistliches Leben und hör auf mit dem ganzen religiösen Quatsch und Käse, der geistlichen Kriegsführung. Weißt du, das bringt nicht diese ganzen territorialen Geister. Da hat Gott nicht die Ehre. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und ich kann 100-mal beten, passiert gar nichts. Wenn Gott nicht wirkt, wo Gott das Haus nicht baut, wo der Herr nicht segnet, ist alles umsonst. Also ich bete, ich spaziere, ich habe mir schon die Mühe gemacht, um eine Berliner Mauer mal entlang zu gehen. Und ich bete für Berlin und ich nutze meinen Spaziergang mit Gebet. Das ist okay. Aber dass ich jetzt sage, mein Kämpfen verhindert, dass am 1. Mai das und das passiert oder nicht passiert. Meine Gebete verhindern das. Meine Gebete können gar nichts. Meine Gebete können gar nichts. Ich sollte lieber für mich selber beten. Habe ich mehr getan. Verstehst du? Beweint mich, nicht mich, sondern euch und eure Kinder, hat der Herr gesagt. Die ganze Kriegsführung, es geht nur um menschliche Ehre. Wir haben es gewonnen. Da die Statistik, schaut mal an. Wir haben es geschafft mit Gottes Hilfe. Weißt du, die haben gebetet gegen der Love Parade hier in Berlin am großen Stern. Weißt du, da kann man andere Sünden sagen. Die eine gehen weg und so weiter. Ja, wir haben die Love Parade vertrieben, aber dafür ist dieser ganze Schmutz und Dreck in andere Städte gezogen. Sogar in Jerusalem, mittendrin durch die heilige Stadt sind sie gezogen. Leute von der Christopher Street und andere. Wir müssen Satan die Show stehlen. Und wie tun wir das? Wie stellen wir das an? Wir sollen Satans Werke zerstören. Wie macht man das? Und ich sagte ganz einfach, indem wir Christus auf den Thron setzen, bei uns. Bei mir. Nur bei mir. Und wenn ich Christus hier in meinem Leben auf den Thron setze, sitzt er hier schon ein paar Quadratmeter in Berlin auf dem Thron. Christen sollten Christus auf den Thron setzen. Und nicht um das goldene Kalb rumtanzen, auch nicht um den großen Stern. Und sie sollten aufhören, Menschen anzuhimmeln und Menschen nachzulaufen und Organisationen. Und sie sollten aufhören, Denkmäler und Türme zu bauen. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott gehört. Wie setzen wir Christus auf den Thron? Und wie stehlst du dem Teufel die Show? Ich möchte dich dazu einladen. Ist gut, dass du fragst. Wir tun das, wenn wir leiden. Wir stehlen dem Teufel die Show, wenn wir leiden. Leiden. Wenn wir durch Tiefen gehen, bereit sind, durch Tiefen zu gehen. Wenn wir Schweres ertragen. Wenn wir Verachtung erdulden. Gedemütigt werden, gekreuzigt werden. Denn da kann der Teufel nicht mehr mithalten. Da geht er nicht mehr mit. Steigt er aus. 1. Chroniker 16, Vers 10. Rühmt euch seines heiligen Namens. Alle, die den Herrn suchen, sollen sich des Herrn rühmen. 1. Chroniker 16, 10. Alle, die den Herrn suchen, sollen sich des Herrn rühmen. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen, was in meinem Leben so ein Schlüsselerlebnis war. Es war ein Bauer, der hat einen Klumpfuß gehabt in einem Gottesdienst. Ich war junger Christ. Ich dachte, Und ich dachte, ich hätte ein Problem oder ich habe ein Problem gehabt. Und ich bin zu dem Bruder gegangen, nachdem er gut gepredigt hat und die Salbung Gottes da war, habe ich gesagt, Bruder, könntest du mit mir beten? Ich habe ein Problem. Dann sagt er ganz frei weg, Bruder, ich bete nicht für dich. Ich bete nicht. Ich war so geschockt, dass der mir sagt, ich bete nicht für dich. Ich bete nicht für dich. Ich habe gesagt, geh nach Hause, bete selber. Und ich war erledigt. Und das war in Bayern. Weißt du, dort sind die katholischen Leute, die lesen Messen und lassen für sich beten und so weiter. Ich bete nicht für dich, geh nach Hause, bete selbst. Aber ich habe gesagt, Bruder, ich kann nicht so schön beten wie die Deutschen. Damals habe ich noch nicht mal richtig Deutsch gesprochen. Ich kann nicht. Du sollst selbst beten. Du sollst selbst beten. Und der Bruder sagte, du bist doch ein Christ. Christus ist in dir. Und ich sollte selber zu Gott sprechen. Und nicht ihn anbetteln zum Beten. Ich soll selber beten. Bete doch selber, sagt er. Und für mich ist es, und später, gar nicht so lange vor, später habe ich erlebt, als ich dann Zweifel hatte über geistliche Sachen. Ich komme in eine Versammlung, wer möchte den Heiligen Geist haben? Und ich war in einer Krise, geistliche Krise. Dann sagt der Bruder, und ich dachte, der betet das mit mir, dass ich Bestätigung bekomme, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht, ob das richtig oder falsch war, was ich da erlebt habe. Sagte, geh nach Hause, knie dich hin und sag, lieber Heiland, war das von dir? Lass es wiederkommen, ist nicht von dir, halt es fern. Bete selber! Bete selber! Und genau das ist, wie ich den Satan entthrone. Weißt du, wir halten uns immer, der hat mir die Hände aufgelegt, der hat mich getauft, der hat mich gesalbt, der hat mich gesegnet, der hat über mich prophezeit. Vergiss den ganzen Schmarrn. Dieser Schmarrn. Gott muss zu dir geredet haben und nicht irgendein Bruder oder Schwester. Und wenn ich prophezei, dann möchte ich nicht der Redende sein, sondern ich möchte nur den Geist weitergeben, die Botschaft, die Gott mir gibt. Oder wenn ich meine Worte weitergebe, ist alles Käse. Gottes Geist muss reden und nicht ich habe gesprochen, sondern der Herr spricht durch mich oder durch dich oder durch uns, wenn wir prophezeien. Und wir müssen es aus der Hand Gottes sehen. Und wenn ich hier predige, dann bin nicht ich, sondern der Herr will zu dir und zu mir reden. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich hier predige, vielleicht zu euch redet er nicht, aber zu mir redet er. Zu mir redet Gott. Während ich predige, zu mir spricht er. Und das ist entsetzlich. Bete doch selber. Schrei doch selbst Gott, zu Gott um Hilfe. Wende dich an ihn. Das war der beste Impuls, den ich in meinem Leben bekommen konnte damals, als junger Christ. Bete selber. Muss nicht zum Altar nach vorne rennen und dich da durchschütteln lassen. Oder was es auch immer ist, was so bei Pfingsten und Charismatikern manchmal üblich ist. Geh selbst zu Gott. Der Herr Jesus ist bei dir zu Hause, Bruder, Schwester. Das bei dir wohnt in deinem Herzen, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Du brauchst keinen Priester und Vorbeter und Vorsänger. Wenn du selbst nicht durchkommst, kommt niemand anders durch. Wenn du selbst nicht zu Gott durchkommst, und ich habe etwas gelernt, es war so knapp und so kurz, bet selber. Und dann musst du niemand anders mehr die Ehre geben und sagen, guck mal, der hat mich gesandt. Der hat über mich prophezeit. Der hat mich gesagt. Ich habe selber gebetet. Bin selber draufgekommen. Aha, dieses Aha-Erlebnis. Ich bin selbst draufgekommen. Danke, Jesus. Ich bin selbst draufgekommen. Und dann gebe ich mir die Schuld oder den Sieg und Gott. Gott, du hast mir geoffenbart. Du hast dich mir geoffenbart. Und dann danke ich Gott, dass ich niemand anders danken muss, sondern nur allein ihm. Herr, das ist von dir gekommen, ich habe es von dir empfangen. Paulus sagt, selbst das Abendmahl, ich habe es vom Herrn empfangen. So in der Palie wie das Abendmahl, ich habe es vom Herrn empfangen. Von wem hast du empfangen, dass du Zehnten zahlen solltest? Von mir? Wenn ich das dir befohlen habe, dann vergiss es, gib keinen Cent. Aber wenn der Heilige Geist dir gegeben hat und der Heilige Geist dir gezeigt hat, das ist der Weg, dann tu es und hör nicht auf. Oder der Taufe. Wenn ich dir gesagt habe, lass dich taufen, vergiss es. Der Herr muss dir sagen, lass dich taufen. Jetzt ist dran, was hindert mich? Da muss man dich nur blockieren. Weißt du, eigentlich, wenn Gott zu dir geredet hat, da muss man dich nur bremsen und stoppen und sagen, langsam, 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 Bruder, so schnell geht's nicht. Aber wenn es nicht von Gott ist, dann muss man dich immer pushen und immer motivieren und anheizen und in Stimmung bringen. Selbst mit Gott reden. Und von dem Moment, wo ich anfing, habe ich gesagt, guck mal, ich muss selber beten. Habe ich etwas entdeckt. Und bin von dem Moment auch gewachsen. Wo vorher immer wieder, bet mit mir. Immer wieder, wenn, weißt du, immer wieder so gefragt, könntest du nicht für mich beten? Bruder, ich habe so viele Anfechtungen. Bet für dich selber. Und wo ich angefangen habe, selbst zu beten, haben die Anfechtungen auch aufgehört. Deine Krankheit hört auf, wenn du anfängst, selbst zu beten. Wenn du selbst etwas in diese richtige Richtung tust. Ich habe entdeckt, dass ich mit Gott kommunizieren kann. Bete selber. Mensch, das ist großartig. Ich brauche keine Kirche. Ich brauche keine Heiligen, keine Priester. Ich muss auch niemandem meine Sünden bekennen. Bekenne selbst Gott deine Sünden. Du musst doch nicht irgendwie dem erzählen, deine Schwachheiten, Probleme und Niederlagen. Du bist selbst dein eigener Seelsorger. Der Christus in dir sorgt für deine Seele. Und du wirst sehen und entdecken, mehr und mehr. Also ich bettel nicht, bitte bet für mich. Ich stehe meine Kämpfe selber aus. Ich habe selbst eingebrockt und ich muss auch selber auslöffeln. Was Fürbitte anbelangt, ist ganz was anderes. Fürbitte geht es um Reich Gottes, dass Menschen gerettet werden. Das ist Fürbitte. Bitte bet mit mir, also das jetzt gerade, das ist Evangelisation und so weiter. Paulus sagt, bitte hilft mir zu kämpfen für das Reich Gottes. Das ist Fürbitte. Und das soll man dafür beten, füreinander und miteinander. Aber für mich und für dich soll selber beten. Ich brauche keine Priester. Und ich kann mich selber lösen und binden. War krank und habe Rückenschmerzen gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Und der Pastor, der da vorne diesen Heilungsgottesdienst durchgeführt hat, hat gesagt, was ist dein Problem? Bitte sag's laut. Und dann habe ich gedacht, guck mal, wenn ich dann drankomme nachher, und ich habe Rückenschmerzen gehabt, wenn der mich fragt, was hast du für Probleme, und ich sage Rückenschmerzen, dann werden die Ältesten oder die älteren Geschwister in der Gemeinde sagen, der junge Schnösel, da musst du erstmal so schwer arbeiten wie wir, dann kann er sich mit Rückenschmerzen sich beschweren. So, und ich habe mich geschämt. Aber ich bin nach Hause gegangen und ich kam aus dieser Schule, du kannst selber beten. Und weißt du, was ich gemacht habe? Mir selbst die Hände aufgelegt. Und ich selbst gebetet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und hab gesagt, Rückenschmerzen, weichet, weichet, weichet. Und befohlen. Richtig gebieterisch. War aber allein im Zimmer, war niemand da. Ich konnte schimpfen. Und habe die Krankheit geschimpft. Oder verschimpft. Und zusammengestaucht. Weichet. Und du, oh, wunderbar, ist weg, ist weg. 3 Stunden später kommt's wieder. Das habe ich gewusst. Was mache ich wieder? Jetzt habe ich die Waffe, den Schlüssel, dieses Know-how. Wenn du einmal etwas kannst, kannst du es immer. Und ich habe die Hände wieder aufgelegt. Satan, habe ich dir nicht gesagt, vor 3 Stunden verschwinde. Du hast kein Recht auf meinen Körper. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Weiche, im Namen Jesu. Weg war es. Weg war es. Und so ging es 7 Tage. 7 Tage. Immer wieder kam der Spitzbub. Und immer wieder kamen diese Dinge. Und dann, mit einmal war es weg und bis heute nicht mehr gekommen. Oder kaum. Es sei denn, ich habe schwer gearbeitet. Und ich muss nur eines sagen. Du musst selbst, der Heiler ist in dir. Jesus Christus ist in dir. Der ist nicht der, wenn der Billy kommt oder der kommt oder der kommt. Vergiss es alles. Wenn du nur an Menschenheilung wartest, wenn die weg sind, ist die Heilung auch futsch. Du musst zu Jesus kommen. Er ist der Heiler. Oder Befreiung. Was ihr löst, ich habe gelernt, selbst zu lösen. Jesus sagt nicht, was der Apostel löst oder der Evangelist löst oder der Priester löst, was ihr löst. Was ihr löst. Und ich habe lernen müssen, mich zu lösen. Ich habe diese Kraft, mich zu befreien. Christus in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich kann sagen ja oder nein. Und ich habe gelernt, nein zu sagen. Und ich habe mich gelöst. Ich habe von Rauchen mich gelöst, von manchen Untugenden mich gelöst. Ich muss mich sogar heute noch von manchen Sachen mich lösen und arbeite immer noch daran. Ich löse mich im Namen Jesu. Wenn mir etwas Gott zeigt, ich löse mich davon. Und du kannst dich lösen. Du brauchst nicht warten, bis da ein Befreier kommt. Ihr habt Autorität, auf die Schlangen zu vertreiben, Dämonen zu vertreiben, Krankheitsgeister zu vertreiben. Du und ich, die da glauben, nicht Apostel und nicht Propheten und nicht besonders Begnadigte und Geistliche oder Heilige. Nein, jeder Einzelne von uns ist ein Heiliger, der an Jesus Christus glaubt. Und du hast Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Tu es bloß nicht. Fang an zu tun. was der alte Bauer mit dem Klumpfuß mir gesagt hat, bet selber. Ich bete nicht für dich. Das war so ein Schock. Weißt du, der hat mich vom Kopf gestoßen. Weißt du, normalerweise, da willst du dem Armen dienen oder barmherzig sein. Ich bete nicht für dich, bete selber. Und das gebe ich hier weiter. Und ich ermutige dich, bete selber in deiner Krise. Ich dachte zuerst mal, ich bin unwürdig, ich kann nicht beten, bin unfähig. Aber jeder von uns ist fähig. Rufe mich an, ich will dich erretten. Und dadurch habe ich sehr viel gelernt, selbst die Hände aufzulegen, selbst aufzustehen im Namen Jesu. Geht es dir nicht manchmal so, du kannst nicht aufstehen morgens, bist faul, träge, lässig? Ein Evangelist hat einmal gesagt, du sollst einen Fuß aus dem Bett raus, also weil einer nicht aufstehen konnte, du sollst einen Fuß aus dem Bett raus tun und dann sagen, Vater, in Jesu Namen stehe ich jetzt mit dem anderen Fuß auf. Du sollst einen Fuß raus tun. Du hast die Autorität. Du willst bloß nicht. Du kannst alles. Was glaubst du, was du alles kannst? Tu es. Bete selber. Warte nicht, bis da irgendjemand kommt. Tu das Normale. Jesus sagt, steh auf zum Kranken. Ja, aber Herr, das habe ich noch nie gemacht. Doch, du stehst auf und nimmst dein Bett und trägst das Bett nach Hause. Du! Der Kranke muss das Bett nach Hause tragen. Der Herr Jesus oder die Apostel haben ihm nicht das Bett nachgetragen. Oder die Diakone. Du kannst es. Oder den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Herr, guck mal diese Masse, gebt ihr ihnen zu essen. Du hast diese Autorität. Und gib Gott die Ehre. Weißt du, wenn du im Namen Gottes handelst und in deiner Schwachheit, und das ist, wie man den Teufel das Maul stopft, in aller Schwachheit, ich bin unwürdig, ich tauge nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, ich hab nichts, aber mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Dann gibst du Gott die Ehre. Das ist diese Waffe, dieser Trick. Dann legst du auf die Kranken und wer der Kranke ist, das kannst du selber sein, kann jemand anders sein, im Namen Jesu auf. Ich hatte dieses Aha-Erlebnis, selber beten und nicht mehr katholisch, da um Fürbitte zu bitten. Nein, du kannst beten, du kannst für andere sogar beten. Und jetzt habe ich gemerkt, Mensch, ich kann nicht nur für mich beten, ich kann sogar für andere beten. Für meine Geschwister, dass sie zum Glauben kommen, dass sie ins Reich Gottes kommen. Wenn ich selbst richtig zu Gott stehe, dann kann ich bitten und alles, was ihr bittet in meinem Namen, wird es euch gegeben werden. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, wird euch gegeben werden. Alle Menschen Gottes waren immer Einzelkämpfer, Brüder und Schwestern. Und jeder musste auf seinem Posten stehen, ob Abraham, Jakob, Isaac und so weiter. Jeder hat seine eigene Gotteserfahrung gemacht. Wenn du selbst nicht betest, brauchen andere für dich auch nicht zu beten. Und ich frage immer wieder, hast du schon gebetet darum? Ich kann dich nur unterstützen, dir nur unter die Arme greifen. Nur beistehen und sagen, Herr, hilf ihm. Guck mal, der strampelt sich ab. Das ist, was ich kann. Aber den Sieg erringst nur du und sonst niemand. Lass mich weitergehen. Gott sagt, wenn du eine Not hast, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Du brauchst nichts als nur die öffentliche Vergeltung Gottes. Tür zuschließen, niemand reinlassen. Auch kein Pastor und keine Diakonisse und keinen Heiligen. Du gehst in die Kammer, schließ die Tür zu, allein mit dem Vater. Allein mit dem Vater. Deinem Vater. Unserem Vater. Und jede Gebetserhörung ist dann für dich ein Erfolgserlebnis. Und was du einmal kannst, also das war für mich sowas Großartiges, als ich einmal merkte, du, das funktioniert mit den Rückenschmerzen. Hand auflegen und den Teufel davon jagen. Und seitdem, selbst wenn ich Kopfschmerzen habe, Hand auflegen im Namen Jesu, Kopfschmerzen weichet. Migräne oder was das auch immer ist. Übelkeit oder irgendwo, wo was schmerzt und wehtut, im Namen Jesu, leg auf die kranke Stelle deine Hand, deine Person oder auf dem Knie oder preise Gott. Du betest, nicht die anderen. Die Heilung kommt von deinem Herzen, von dem Thron Gottes in deinem Leben. Bete selbst, ich war so geschockt. Und seitdem praktiziere ich das. Und ich bete mehr und mehr und erwarte. von Gott und gib Gott die Ehre und sag: Vater, ich bin verblüfft, was du durch einen elenden Menschen wie mich machen kannst. Ich bin verblüfft, erstaunt. Viele vertrauen anderen viel zu viel und sich überhaupt nichts. Minderwertigkeitskomplexe spielen da eine große Rolle. Und du solltest anfangen, dir selbst was zuzutrauen. Du und Gott, ihr seid im Plus. In Daniel Kapitel 4, Vers 30 und bis 36 lese ich nicht, aber das ist die Geschichte, wo Nebukadnezar ein Hornochse geworden ist, Fingernägel gewachsen und Haare gewachsen ist und auf dem Bauch lag und Gras gefressen hat. Und diese Tore stehen hier in Berlin von Babylon. Ist nicht das große Babel, das ich gebaut habe? Und er wurde wahnsinnig. Menschen, die sich viel einbilden, werden wahnsinnig. Verrückt. Fangen an, auf dem Bauch zu kriechen. Ihnen kann niemand mehr helfen. Weißt du, wenn Menschen anfangen, Priestern, Evangelisten, Predigern, Pastoren, Kirchen, Religionen nachzulaufen, also die Gemeinde ist nicht gut, aber diese Gemeinde. Und da bist du 3 Wochen und dann merkst du, Mensch, guck mal, die kochen auch mit Wasser. Die sind genauso schlimm wie die frühere Gemeinde. Und weißt du, wenn du aufhörst, den Menschen nachzulaufen, du sollst Gott suchen. Suchet mich und ihr werdet leben. Die Ehre Gottes. Und du kannst Gott sogar überall finden. Du kannst Gott überall finden, in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, bei den Pfingstlern und bei den Baptisten. Du kannst Gott überall finden. Du musst nur ehrlich sein. Du musst nur ehrlich sein. Und du musst dich hinsetzen und sagen: Herr, rede, dein Knecht hört. Und mir ist mal in St. Peter-Ording passiert, da habe ich keine freie Kirche oder keine Freikirche gefunden, keine Baptistengemeinde, keine andere Gemeinde. Und dann lese ich, hier spricht Professor Doktor sowieso. Und ich wusste von der Literatur, das ist ein moderner Theologe, der predigt und schreibt Bücher, Gott ist tot. Und dann soll ich jetzt morgen früh danach, so am Sonntag, zum Gottesdienst gehen. Aber ich muss einfach aus Tradition, ich gehe am Sonntag in der Gemeinde, wenn ich nicht zu Hause bin, gehe ich auch, und dann gehe ich in diese evangelischen Kirche, wo Professor Doktor sowieso spricht. Und Gott ist tot, Theologe. Ich denke, naja, lieber Heiland, du behütest meine Kinder, dass sie nichts Dummes hören. Du, ich muss euch sagen, ich weiß heute noch, was der Mann gepredigt hat. Ich weiß, das war einfach, nicht so kompliziert. Und der hat gepredigt: Ich kenne Christus, den Gekreuzigten. Und ich will niemand anders kennen als Christus, den Gekreuzigten. Der Menschenskind. Und der schreibt Bücher, Gott ist tot. Ich möchte nur Christus kennen. Und er kam von Korinth, er beschreibt mit schlotternden Knien, dort hat er von Athen, dort hat er versagt, er hat philosophisch versucht, Gott zu erklären. Das hat der Mann gepredigt. Aber ich saß da und habe gesagt: Rede, Herr, dein Kind hört. Ich möchte nicht den Professor Doktor hören, ich möchte dein Wort hören. Und wenn du dich ausstreckst und sagst, ich möchte dein Wort Gottes hören, dann hörst du in jedem Hauskreis, in jeder Bibelstunde, du hörst überall Wort Gottes. Und das Wort des Herrn ergeht an dir. Und ich saß da und ich war so perplex. Leider ist er verschwunden so schnell, er hat Amen gesagt und war weg. Ich hätte gesagt: Mensch, ich bin so gesegnet worden durch deine Predigt. Und ich muss mich entschuldigen, ich habe gedacht, du bist ein geistlich Toter. Aber trotzdem. Du siehst also, rede, Herr, dein Knecht hört. Wenn du Gott die Ehre gibst, wird Gott sogar durch einen Spatzen zu dir reden. Oder durch einen Esel. Alles schon da gewesen. Du brauchst nichts. Das Reich Gottes ist in dir. Gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott gehört. Dein Herz brennt, solange Jesus immer außerhalb ist. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, diese Emmaus-Brüder. Dein Herz brennt. Aber Jesus ist außerhalb. Und das Brennen hört auf in deinem Herzen. Dieser Hunger, diese Sehnsucht hört auf, wenn Jesus die Augen dir öffnet. Ich bin's. Du wirst wieder normal, wenn du anfängst, Gott die Ehre zu geben. Wenn du aufhörst, auf Leistungen zu schauen, auf Resultate, Statistik. Weißt du, wir dienen Gott und wir wollen nichts beweisen, wie viele Leute ich zum Herrn geführt habe. Und ich sage euch eine ganz große Wahrheit. Ihr habt aufgehört, Statistik zu führen. Gott hat mich gelehrt etwas. Wenn du anfängst aufzuzählen, wie viele Leute du getauft hast, hast die Leute gesehen. Wenn du anfängst aufzuzählen, so und so viele haben sich bei mir bekehrt in der letzten Woche, die Leute sind alle futsch. Gott nimmt es weg, da bleibt niemand da. Aber wenn du sagst: Herr, ich danke dir, da haben sie Menschen bekehrt, sind Menschen getauft worden und diese Menschen bleiben bei Gott. Wenn wir Gott die Ehre geben, bleiben die Menschen bei Gott. Wenn wir Gott nicht die Ehre geben, nimmt Gott sie alle schön brav wieder weg. Das Geld, das du verdient hast, wie gewonnen, so zerronnen. Wir sollen Gott die Ehre geben. Nicht zählen, nicht rechnen, Gott wiegt. Gott wiegt. Wir sollten einfach Gott die Ehre geben. Oh, jetzt guck mal, jetzt habe ich das und das erlebt. Vergiss es. Morgen ist alles weg. Wir sollten nur die Taten Gottes preisen. Er sandte Jesus, er hat Jesus auferweckt, er hat Jesus in den Himmel genommen und dieser Jesus wird wiederkommen. Aber wenn du anfängst, deine Heilung zu erzählen, guck mal, Pastor sowieso hat gebetet und was sehr viel Vollmacht hat, da ist ein ganzer Strom durchgefahren, mir sind die Haare wie Nägel gestanden. Vergiss es, der Segen, den ich dir gegeben habe, ist futsch. Aber wenn du nach Hause gehst, sagst, egal, Bruder, mal tu das hin, oder Schwester sowieso oder so, ist egal, es spielt keine Rolle, wer mit mir gebetet hat. Der Herr hat mich berührt. Uns muss der Herr berühren und nicht Herr Meier und Herr Müller und Herr Matutis oder wer es auch immer ist. Der Herr muss uns berühren. Verstehen Sie, was ich sagen will? Gib nur Gott die Ehre, dann bleibt der Segen, den Gott dir gegeben hat. Und er bleibt dir erhalten für Ewigkeit. Und sonst ist er weg. Bete für dich selbst. In dir steckt alles, was du brauchst. Und du musst nur deine Identität finden. Ich kann beten. Ihr habt den Heiligen Geist. Ihr habt die Salbung. Die wird euch alles lehren und ihr braucht niemanden, der euch das was erklärt und so weiter. Ihr habt das. Gib Gott die Ehre. Dann musst du auf niemanden dich mehr berufen. Ich glaube an Gott, weil der sagt und weil der gesagt hat, dem gesagt hat und dieser glaubt, weil dieser gesagt hat. Was sagt Jesus? Ihr sollt niemand Vater nennen. Martin Luther, Vater. Ihr sollt niemand Rabbi nennen sogar, Lehrer. Sogar. Euer ist nur einer Lehrer, der Heilige Geist. Der Herr ist unser Führer und Leiter. Im Psalm 20, Vers 8, die einen sind stark durch Wagen, die anderen sind stark durch Rosse. Ich will nur Denkanstöße geben hier, mehr nicht. Und das andere müsst ihr selber machen. So wie mir Denkanstöße gegeben worden sind, bete selbst. Hier, die einen sind stark durch Wagen, die anderen durch Rosse. Wir aber sind stark im Namen des Herrn, unseres Gottes. Sie sind gestürzt und gefallen, die anderen. Aber wir sind stark im Namen unseres Gottes. Gott will, dass du von innen her stark bist. Dass du von innen her die Kraft hast. Wir sind stark, Geschwister, weil wir nicht Menschen, sondern Gott vertrauen. Und es immer mehr lernen. Wir tun das nicht immer perfekt, glaub mir das. Aber wir sind dabei. Gott nimmt uns die Menschen weg, damit du nur noch Gott vor Augen hast und sonst niemand. Wir verherrlichen nicht menschliche Einrichtungen, Organisationen oder sonst was, Titel oder die Technik. Weißt du, ich kann Gott dienen auch ohne Technik. Ich kann auch laut sprechen. Und ich brauche dieses Mikrofon nicht unbedingt. Aber ich nehme nur die normalen Naturgesetze. 7 Meter, 14 Meter, 21 Meter, 28 Meter und so weiter. Und dann habe ich Echo. Dann habe ich Hall. Predige auf der Straße, dass sogar Polizei kommen muss. So laut, da hören sie und die Geschäfte nicht mehr verkaufen können. Du musst nur diese Technik der Akustik nutzen. Brauchst nicht unbedingt. Du musst nur Kopf einschalten. Ich will nur sagen, weißt du, wir benutzen die Technik, aber wir sollen Gott dienen mit Technik oder ohne Technik. Wie auch immer. Und was, wenn Strom ausfällt? Wir predigen weiter. Hör auf, dich anzugeben. Gib Gott die Ehre. In Jesaja 39 ist eine ganz nette kleine Geschichte. Hiskia war schwer krank, ist gesund geworden. Und da kommen plötzlich Leute. Weißt du, der Teufel schickt die Leute. Der Teufel schickt Agenten. Wenn Gott ein Wunder tut, oh, hast du noch Fieber? Bist du gesund? Kannst du laufen? Hast du Geld? Wie sieht's aus? Jesaja 39 ist eine Geschichte. Da kommen Leute aus Babylon und dieser dumme Esel, dieser Hiskia, tut mir leid, das ist sein Tod gewesen. Der zeigt ihnen alles, sogar im Hause Gottes, zeigt alles, was er hat, was Gott getan hat. Die Öle, das Silber, das Gold, das Besteck, alles zeigt er, diesen Babylonier. Und dann kommt der Prophet Jesaja und sagt mal, was sind das für Leute draußen, die da durch das Haus bei dir stiefeln und alles angucken? Weißt du, die kamen nur, um zu gratulieren. Und du musst aufpassen, wer zu dir zum Gratulieren kommt. Zum Geburtstag gratulieren oder sonst was. Die Kommunisten haben eine ganz schlimme Krankheit. Die gucken immer, wann haben sie Geburtstag? Und die gratulieren dir zum Geburtstag. damit sie wieder so persönlich einhaken können. Das waren die Kommunisten früher, SED und drüben. Gratuliere. Deine Genesung, wir wollen ja feiern, wir wollen ja fröhlich sein. Und dieser Hiskia zeigt alles, was er hat. Alles, was er hat. Alles, was er hat. Das sind die Leute von Babel. Und dann sagt Jesaja, komm zurück. Und Jesaja 39, Vers 4, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Angeber. Ich habe ihnen alles gezeigt. Und dann, alles, was du bis jetzt gesammelt hast, sagt der Prophet, Vers 5, das werden sie dir wegnehmen. Alles, was du bisher gesammelt hast. Deshalb, gib dich nicht an. Gib Gott die Ehre. Gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott. Gib dich nicht an den Babyloniern gegenüber, diesen frommen Schwätzern, diesen schleimigen Leuten. Zeig nicht alles. Sag nicht alles, was du bist und kannst und hast. Preise Gott und sag, danke, Herr, das hast du mir gegeben. Und es geht dir gar nichts an. Du siehst, was für Probleme Angeberei, Stolz, Ehrsucht, Ruhmsucht und diese blöde Gutmütigkeit und fromme Dummheit auslöst. Das wird dir alles genommen werden. Gott hat etwas gegen Stolz. Das sind deine Räuber. Alles, womit du dich angibst, wirst du wieder verlieren, so schnell wie du gewonnen hast. Du wirst nichts behalten, wird es nicht bleiben. Das besteht die Feuerprobe nicht. Und Gott lässt die Babyloner extra kommen, um Hiskia zu testen, ist er echt oder ist das nicht echt. Gib Gott alle Ehre und dann haben die Diebe nichts mehr zu stehlen. Denn dann hast du Gott abgegeben. Das, was Gott einmal geweiht ist, da hat der Feind kein Recht mehr darauf. Das, was Gott einmal verherrlicht hat, da hat der Herr seine Hand darauf gelegt. Deine Heilung, gib Gott die Ehre. Muss gar nicht erzählen, ich bin geheilt worden. Du bist geheilt. Das wirst du selber merken. Und die Leute werden merken, der ist gesund, der springt wie ein Hirsch. Gott ist bei den Demütigen. Denen schenkt er Gnade. Worauf du dich einbildest, dafür hast du im Himmel nichts mehr zu melden. Weißt du, und deshalb, ich möchte, wie gebe ich Gott die Ehre? Wie schaffe ich Schätze im Himmel? Da, wo die Leute dir heute nicht danken, wird dir im Himmel gedankt. Da, wo die Leute dich hier nicht ehren, wirst du im Himmel geehrt werden. Du kriegst das ewige Göttliche, wenn die Menschen hier nicht danken. Und deshalb sei froh, dass sie dir nicht danken. Sei froh, dass sie dich nicht applaudieren. Sei froh, dass sie dir kein Lob aussprechen. Amerikaner haben so eine typische Krankheit. Weißt du, da stehen sie an der Tür, so wie ich natürlich auch mache. Ich habe das von Amerikanern gelernt. Aber die Amerikaner haben immer so eine blöde Angewohnheit. Da kommen die Leute vorbei und sagen, Pastor, du hast wunderbar gesprochen. Das hat mein Herz berührt. Ich bin also fast zerschmolzen. Und ich habe einen Amerikaner gehabt und die Deutschen haben das nicht, diese Krankheit. Dass sie da so anhimmeln und sagen, Pastor, du hast wunderbar gepredigt. Dann sitzen wir beim Essen, dem schmeckt das Essen nicht. Der ist krank fast. Und dann sage ich, Bruder, ist irgendwas nicht in Ordnung? Sagt der Bruder, sag mir ehrlich, habe ich so schlecht gepredigt, dass niemand zu mir kam und gesagt hat, dass du wunderbar gepredigt hast, du hast gut gepredigt, das Wort ist angekommen. Und so weiter. Nein, habe ich gesagt, Bruder, du hast sehr gut gepredigt. Aber die Deutschen haben nicht diese Mentalität, dass sie einfach so schmeicheln und schmieren und sagen, sie haben wunderbar gepredigt. Aber dem hat das Essen nicht mehr geschmeckt. Das ganze Mittagessen, der ganze Weg war er still. Ich habe gedacht, zuerst war er so happy und so feurig und so Flamme und so weiter. Und dann schweigt er, weil er nicht geehrt wurde. Weißt du, wenn du schlecht gepredigt hast, weißt du selbst, dass du schlecht gepredigt hast. Da muss dir niemand sagen. Und wenn du gesegnet worden bist und die anderen gesegnet worden sind, das spüren sie alle miteinander. Sie haben ihren Lohn dahin. Wenn sie dich hier loben, wirst du drüben nicht mehr gelobt. Paulus sagt, Galater 6, Vers 14, ich will mich allein des Kreuzes rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Rühm dich nur des Kreuzes wegen. Ich lebe, weil Jesus lebt. Und du wartest, bis Gott dir die Ehre gibt, bis Gott dich preist, bis Gott dich lobt, bis Gott dich auf den Podest hebt. Und nicht, das ist das große Babel, das ich gebaut habe. Nein, vergiss es alles. Preise Gott, rühme Gott und bete an, und die Leute was sagen oder nicht. Deine Befreiung findet statt, wenn du anfängst, Gott die Ehre zu geben. Allein Gott. Deine Heilung findet statt, wenn du anfängst, Gott zu ehren. Du wirst wieder ganz normal, deine Depression ist vorbei, wenn du anfängst, Gott zu ehren. Deine Finanzen werden wieder gesund und heil, wenn du anfängst, Gott zu ehren und sagst, Gott, ich danke dir, du hast gegeben, du hast genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Deine Einsamkeit hört auf, wenn du anfängst, Gott zu ehren. Preise Gott, warum dankt er so viel? Warum preist er so viel? Warum rühmt er Gott so viel? Der hat doch gar nichts. Aber du wirst sehen, du wirst noch viel mehr haben als das. Fang an, Gott zu preisen. Es kommt wieder Ordnung in deinem Leben, wenn du anfängst, Gott die Ehre zu geben. Die einen sind stolz auf Wagen und Pferde und so weiter, alles gut und recht. Aber wir sind stolz auf Gott. Noch ganz schnell, 2. Chroniker 16, 26. Da ist der Asa, der war böse auf Gott. Und Gott die Ehre geben, wie sieht das praktisch aus? Und gib Gott nur die Ehre. Asa hat an den Beinen was bekommen, da war sonst alles in Ordnung, aber irgendwo hat der Prophet oder der Seher nicht das getan, was er wollte, hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Und dann heißt es, und als er krank wurde, hat er nicht den Herrn gesucht, sondern die Ärzte. Wer und was ist Nummer eins in deinem Leben? Ihr habt nichts gegen Medizin, ihr habt nichts gegen Ärzte. Aber wenn du die Ärzte, diese Götter in Weiß, mehr verehrst als den lieben Gott, wundere dich nicht, dass du krank bist. Wir sollten Gott die Ehre geben. Und Gott, ich danke dir, dass du Ärzte hast und dass du die Weisheit den Ärzten gegeben hast, dass sie sogar Herz rausmachen können und wieder reinmachen können und dass sie so geschickt sind heutzutage und die Technik so gewaltig ist. Herr, ich danke dir, aber du bist mein Oberarzt. Gott muss unser Oberarzt werden. Die Medizin, oder du segnest die Medizin und dankst Gott für die Medizin und sagst, Herr, ich danke dir für die Kräutlein, sogar die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Nationen dienen in der Offenbarung in der Ewigkeit. Ich danke dir für die Tabletten, Herr, und ich preise dich, aber ich werde nicht gesund von den Tabletten, sondern ich werde von dir gesund. Und du benutzt nur die Tabletten wie Krücken für mich, um meinen Körper zu unterstützen, damit ich wieder auf die Beine komme. Weißt du, die Pferde sind von Gott geschaffen. Die Wagen sind von Menschen gemacht. Unsere Stärke liegt im Herrn. Unsere Kraft liegt im Herrn. Und du solltest anfangen, Gott die Ehre zu geben. Ehre Gott und du wirst geehrt und mit deinem Leben geht's vorwärts. Gott muss wieder Nummer eins in deinem Leben werden. Erwarte alles von ihm. Ehre Gott. Und das ist das Wichtigste auf dieser Welt. Je mehr du Gott ehrst, desto mehr kriegst. Desto mehr Abfall gibt es von ihm. Oh, der dankt mir und er hat auch gar keinen Grund mir zu danken. Für was denn? Der preist mich, der hat es noch gar nicht. Aber du sollst schon im Geist und im Glauben sehen, als wenn du es hättest. Und sagst, Vater, ich danke dir, ich habe ein schönes, Häuschen oder im Grünen oder eine Ranch oder was weiß ich. Ich danke dir schon, das hast du für mich bereitet, wenn es nicht in diesem Leben ist, dann im anderen Leben. Ich danke dir. Weißt du, und was nimmst du mit? Was nimmst du mit von dieser Welt? Nix. Haben wir ja gesehen bei diesem Michael Jackson. Was nimmt der gute Mann mit? Aber guck mal, diese Zeugnisse, mir hat das gut getan. Die Leute können denken, was die wollen. Verstehst du, so schmalzig oder schmierig, die ganze Beerdigung. Nein, die war richtig pfingstlerisch. Was? Das war echt pfingstlerisch. Tut mir leid, sorry. Aber Gott die Ehre gegeben. Mir, gut, der Michael war der Mensch und dann die Tochter und so weiter, das ist mein liebster Papa und der liebste Mensch. Und so hat er Gott die Ehre gegeben und einfach nach oben geschaut und nach oben geblickt und natürlich verstehen materialistische Menschen nicht, die hätten ganz was anderes erwartet. Die hätten da so einen Priester erwartet, der so ein paar Kreuzchen macht, ein bisschen Weihrauch versprüht. Nein, aber das waren fröhliche Beerdigungen. So sollten die Beerdigungen von Christen sein. Und Gott die Ehre geben. So sollen Christen in die Ewigkeit gehen. Nach Hause in Frieden und wissen, ich habe alles in der Ewigkeit. Diese Welt vergeht, wir nehmen nichts mit, gar nichts, ob wir gute Werke oder schlechte Werke getan haben, alles geht vorbei. Nur das, was ich im Glauben habe und was ich zurücklasse, die guten Werke folgen ihnen nach. Also, ich mache dir Mut, gib Gott die Ehre. Und dann hat noch jemand, ein Kommentator, gesagt, und jetzt geht er, weil Gott ihn jetzt dringender braucht, als wir Menschen hier unten auf Erden. Gott braucht ihn dringender. Gott braucht dich. Und Gott braucht dich dringender, als du denkst. Deshalb gib Gott die Ehre. Ich lebe zur Ehre Gottes. Du lebst zur Ehre Gottes. Und fang an, zur Ehre Gottes zu leben, wo du bist. Preise Gott an dem Ort, wo du bist. Du musst nicht in die Kirche gehen. Fang Gott da zu preisen, optimistisch, zuversichtlich zu sein, Sonnenschein zu sein, Licht verbreiten, Freude verbreiten, da wo du stehst. Nicht warten, bis ich in der Gemeinde bin. Nein, Gott wird gelobt, nicht in der Gemeinde. Alles Große geschieht außerhalb der Gemeinde. Da wird Gott gelobt. Gott die Ehre. Gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott gehört. Lass uns aufstehen. Wir wollen das Gott geben, was Gott gehört. Und Gott preisen mit dem, was er uns gegeben hat. Vater, ich danke dir, dass du uns einladest und dann sagst, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wir wollen die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes preisen. Wir haben so viel Grund zum Danken, auch wenn wir nicht viel haben und wenn wir wenig besitzen, Herr, aber du kannst aus diesem wenig unheimlich viel machen und du möchtest unser Leben heute gebrauchen zu deiner Verherrlichung. Jeder Einzelne in der Gemeinde ist zur Verherrlichung Gottes. Halleluja, Halleluja. Jeder Einzelne ist eine Rose. Jeder Einzelne ist so ein lieblicher Geruch des Herrn. Jeder Einzelne ist eine Gabe Gottes, Herr. Und ich danke dir für die vielen Gaben, die wir in der Gemeinde hier haben. Wir haben es nicht verdient, diese Gaben, diese Fähigkeiten, diese Talente. Herr, und wir wollen dich einfach loben. Streck deine Hände zum Himmel und lobe den Herrn. Preise den Herrn. Bete den Herrn an. Er ist gut. Halleluja. Und er ist gut zu dir. Und manchmal denkst du, ich habe nichts verdient. Ich bin nicht würdig. Wer ist schon würdig? Und wer hat es schon verdient? Wem steht es zu? Niemand steht es zu. Und niemand hat es verdient. Wir sind alles aus Gnaden. Fang an, die Gnade zu preisen. Herr, du hast mich als Sünder angenommen, du hast mich als Sünder erlöst, du hast mich als Sünder geheilt, du hast mich als Sünder, Herr, ich habe die Gnade gar nicht verdient. Gott, du warst mir gnädig, überbittend verstehen, preise ihn, Halleluja, Halleluja. Wir sagen Amen.